Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Ringvorlesung in diesem Jahr. Die frohe Nachricht am Anfang, die Referentin ist da und ich kenne sie aus anderen Vorträgen und ich weiß, dass sie immer sehr spannende Vorträge hält und auch sehr interessant und sehr nachdenkliche. Die schlechte Nachricht hinterher, nächste Woche findet leider, ich kann es nicht verändern, nicht statt. Der Kollege Johannes Knifki hat mich am Wochenende angerufen. Er hat, das darf ich auch so sagen, eine Schwester zu beerdigen und ist insofern nicht in der Lage, nächsten Dienstag hier aufzuschlagen. Ich habe versucht, eine Alternative zu finden. Ist mir nicht gelungen, weil zu diesem Thema finden Sie in Deutschland relativ wenige. Ich selber sehe mich auch nicht dazu in der Lage, das in einer Woche vorzubereiten. Insofern findet dieses Thema nächste Woche nicht statt. Ich habe aber gleichzeitig geprüft, die anderen beiden, der Herr Oeselmann und die Frau Czernifski, werden kommen. Insofern finden dann diese Nachfolgen tatsächlich statt. So, der heutige Abend wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert und unterstützt. Und die Frau Dr. Mohr von der Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich bereit erklärt, ein kurzes Grußwort zu halten. Darf ich Sie bitten?
Ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Lutz, verehrte Frau Schema, liebe Studierende und Gäste der gemeinsamen Ringvorlesung der Erfurter Hochschulen, ich darf Sie, wie eben schon erwähnt, im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung begrüßen. Mein Name ist Irina Mohr, ich bin die Leiterin des Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Erfurt und ich habe die Freude, Sie begrüßen zu dürfen, weil, wie eben auch schon erwähnt, wir diese Vorlesung heute ein wenig unterstützen durften. Das Thema dieser Vorlesung passt auch ganz wunderbar zur Arbeit des hiesigen Landesbüros und der gesamten Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung weltweit. Wir widmen uns in vielfältiger Hinsicht der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus. Ob das in unserer Jugendbildungsarbeit oder in diversen Studien ist, ob in unseren Büros in über 100 Staaten der Welt oder in den Akademien oder eben wie hier in den Landesbüros vor Ort. In allen Bundesländern sind wir vertreten und arbeiten an diesen Themen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Vielleicht haben Sie ja auch schon einmal von den Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung gehört. Das sind alle zwei Jahre herausgegebene quantitative Erhebungen zur Verbreitung rechtsextremen Denkens in Deutschland. Sie analysieren seit 2006 aus einer gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive heraus die Dynamiken der Bemessung von Ungleichwertigkeit von Gruppen sowie von demokratiefeindlichen Meinungen. Wir sind, und deswegen erwähne ich dieses Beispiel auch bereits gespannt, auf die nächste Mitte-Studie. Sie wird im März erscheinen und natürlich werden wir sie hier dann auch in Thüringen vorstellen. Ich darf Sie bereits heute schon dazu herzlich einladen. Das Thema der Ringvorlesung Homogenität oder Vielfalt, in welcher Welt wollen wir leben? Das ist in der Tat eine Frage, die viele von uns umtreibt. Sie betrifft nicht nur die diversen Haltungen zum Einwanderungsgeschehen, sie betrifft auch die Frage nach der Staatlichkeit in der heutigen Zeit, nach Staatenbünden wie der Europäischen Union, in der die Vielfalt der Mitgliedstaaten und der in ihnen lebenden Bürgerinnen gelebte Realität ist. Oder sie betrifft auf der anderen Seite Bestrebungen, die Nationalstaaten mit umfangreichen Kontrollmöglichkeiten, hochgezogenen Grenzen und Zollschranken zu versehen. Wir haben ja heute Abend nun gerade einen Zeitpunkt erwischt mit dieser Vorlesung, in der das auf internationaler und europäischer Politikebene ganz genau zu beobachten ist. Ob wir eine offene oder eine geschlossene Welt schaffen wollen, das ist die politische Frage der Zeit. Und die zunehmend breiter werdende Kluft zwischen beiden Richtungen, die erhöhte Gewaltbereitschaft und Intoleranz von vor allem auf der Seite des Rechtspopulismus, der für die geschlossene Welt eintritt, das sind die Herausforderungen dieser Zeit für uns. Und dass es dabei auch immer wieder um die Ausgrenzung von Gruppen, von Menschen anderer Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung geht, das macht uns manchmal ratlos. Es macht uns manchmal verrückt, wie wenig man offenbar gegen die um sich greifende, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie es im wissenschaftlichen Begriff heißt, wie auch unsere Studie sie benutzt, wie wenig man dagegen tun kann und doch kann man so viel dagegen tun. Im persönlichen Umfeld, in der universitären Umgebung, in der Bildungsarbeit Und wir wollen uns heute mit den Gedanken und Reflexionen einer Politikwissenschaftlerin beschäftigen, die sich genau damit in ihrer beruflichen Praxis befasst. Ich darf sehr herzlich begrüßen Frau Saba Nurshema für den heutigen Abend. Willkommen, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Das ist nett. Frau Schema ist seit 2015 die pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Anne Frank, Zentrum für politische Bildung und Beratung. Dort ist sie nicht nur dort, sie ist Politikwissenschaftlerin und promoviert zu den Themen Rassismus und Antisemitismus. Seit über 10 Jahren arbeitet sie mit Lehrerinnen, Multiplikatorinnen und Schülerinnen im Bereich der historisch-politischen Bildung. Sie ist Lehrbeauftragte an der Fachhochschule in Frankfurt im Fachbereich Soziale Arbeit und Beraterin im Bereich der Radikalisierungsprävention im Kontext religiös begründeter Gewalt. Ihre Arbeit und Forschungsschwerpunkte sind Antisemitismus und rassismuskritische Bildung, Radikalisierung, Religionspluralität. Sie wird sich in ihrem Vortrag mit den Herausforderungen für die soziale Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und Rassismus in Zeiten der Polarisierung beschäftigen. Sie beobachtet, wie Antisemitismus, Rassismus und andere Diskriminierungen in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus in Politik und Gesellschaft allzu oft relativiert, ja bagatellisiert werden und es nicht selten eine Täter-Opfer-Umkehr gibt. Und sie fragt, wie das Wissen und die Kompetenz für einen konstruktiven Umgang, für die Sensibilität oder der Wille, den Willen aufgebaut werden kann, und zwar in breiten Bevölkerungsschichten mit der Bildungsarbeit, aber nicht nur dort. Frau Schema plädiert dafür, die Arbeit gegen Antisemitismus und Rassismus zusammenzudenken und sie in einer doppelten Perspektive zu begreifen. Das wird heute in Ihrem Vortrag eine große Rolle spielen. Und wie sie diese Perspektiven zusammenfasst und welche grundlegenden und auch praktischen Erkenntnisse eben für unser Umfeld, für das Persönliche, das Universitäre, das Bildungsumfeld durchdekliniert und was sie heute an Gedanken mitgebracht hat und Erkenntnissen, darauf dürfen wir jetzt gespannt sein. Bevor ich ihr das Wort übergebe, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir einige Publikationen auch mitgebracht haben. Ich habe auch zur Ansicht zwei Ansichtsexemplare unserer Mittelstudie mitgebracht, die wie gesagt im März erscheint. Wenn Sie mal kurz reingucken möchten, nach dem Vortrag wird ein wenig Zeit dafür sein. Ich übergebe das Wort jetzt an Frau Schema, freue mich auf Ihren Vortrag, der da heißt Antisemitismus und rassismuskritische Bildung in Zeiten der Polarisierung. Vielen Dank. Das Wort haben Sie.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite und vielen Dank für die sehr netten einladenden Worte und vielen Dank auch Herr Lutz, dass ich zum dritten Mal, glaube ich, jetzt in Erfurt bin. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, beziehungsweise ich werde ein bisschen weniger reden, damit wir noch genügend Zeit haben, um ja eine Frage- und Gesprächsrunde noch anschließend zu haben. Ich denke, um 7:20 müssen wir aufhören. Das wollte ich jetzt nur noch mal abklären, dass das und zwar komplett aufhören, nicht ich, sondern diese ganze Vorlesung. Genau, Sie haben auch schon erwähnt, worum wird es heute gehen. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Ein bisschen lauter und nicht, dass ich jetzt dazu neige, noch schneller zu reden, weil ich wegen der Zeit, aber geben Sie mir ruhig ein Handzeichen, wenn es zu schnell ist. Genau, Antisemitismus und rassismuskritische Bildung, was heißt das eigentlich? Das ist genau das, was wir in der Bildungsstätte Anne Frank machen. Und ich werde erst einmal einsteigen mit der Frage, naja, wie äußert sich eigentlich Antisemitismus und Rassismus heute? Und was meint eigentlich Polarisierung, welche Zeiten meine ich, was ist mit Rechtsruck gemeint und wo besteht eigentlich die Gefahr ganz konkret irgendwie in dieser Zeit, wenn wir nicht richtig in Anführungsstrichen über Antisemitismus und Rassismus sprechen. Vielleicht erstmal ja, ein bisschen platt angefangen, ganz klar ist, es gibt einen Konsens, würde ich sagen. Es gibt einen Konsens in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Es gibt unzählige Projekte, hier sind jetzt nur ein paar aufgezählt, über die ich jetzt nicht sprechen werde, aber die nur dafür stehen, wir wollen etwas gegen Antisemitismus tun in Deutschland. Wir wollen etwas gegen Rassismus tun. Es gibt das Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Es gibt die Bildungswochen und Aktionswochen gegen Antisemitismus von der Amadeo-Antonio-Stiftung jedes Jahr und noch ganz, ganz viele andere Projekte. die deutlich machen, niemand möchte in Deutschland gerne ein Rassist oder eine Rassistin sein, niemand möchte Antisemit oder eine Antisemitin sein. Das ist erstmal total simpel und banal, aber dieser Konsens ist erstmal ganz wichtig wahrzunehmen und anzuerkennen. Ja, genau, niemand möchte das ganz offiziell sein. Wir hatten ein Sammelband herausgegeben, beziehungsweise nicht wir, Meron Mendel und Astrid Messerschmidt, also in Zusammenarbeit sozusagen mit der Bildungsstätte Anne Frank. Wir haben diesen Konsens in Bezug auf die antisemitismuskritische Bildungsarbeit fragiler Konsens genannt, also so hieß unser Sammelband. Warum? Weil wir das Gefühl haben, naja, es gibt zwar eine Art Konsens darüber, wir möchten etwas gegen Antisemitismus tun, aber je nachdem, wie sich Antisemitismus artikuliert, je nachdem, wer es wo in welchem Kontext sagt, ich gehe gleich auf Beispiele ein, scheint dieser Konsens gar nicht mehr da, beziehungsweise er wird fragil. Und im Zuge der Entwicklungen oder Geschehnisse, Ereignisse in den letzten 12 bis 18 Monaten haben wir intern schon fast darüber nachgedacht, es nicht mehr fragil, sondern auch nur noch scheinbar zu nennen. Weil wo ist eigentlich dieser Konsens zu beobachten und wo überhaupt gar nicht? Und da gehe ich jetzt auch schon direkt auf die Frage ein, wo äußern sich Brüche, beziehungsweise wo äußert sich denn dieser Schein, den ich jetzt meine, der scheinbare Konsens, wenn es beispielsweise um Antisemitismus geht. Ich werde einsteigen mehr mit dem Thema Antisemitismus und werde dann über Rassismus sprechen, aber mir geht es vor allem, das haben Sie auch gerade gesagt, um diese doppelte Perspektive, Antisemitismus und Rassismuskritik zusammendenken. Je nachdem, wie gut Sie sich auch mit diesen Theorien, sei es in der Bildungsarbeit oder auch generell auseinandersetzen, wissen bestimmt einige, dass es nicht so etwas wie eine Konkurrenz gibt zwischen diesen beiden Phänomenen oder zumindest zwischen diesen beiden Disziplinen, innerhalb einer Disziplin eigentlich, sondern schon, um zu sagen, naja, das eine ist, man kann Antisemitismus und Rassismus auf jeden Fall nicht gleichsetzen oder nicht gleich behandeln. Und das ist in vielen Teilen auf jeden Fall auch richtig. Es gibt sehr viele wichtige Unterschiede, die man anerkennen muss. Und gleichzeitig gilt es trotzdem, diese doppelte Perspektive einzunehmen. Und wie machen wir das? Und scheitern auch immer wieder. Also es ist nicht so etwas, wo wir das Rezept für gefunden haben, aber was zumindest unser Anspruch ist, ist genauso zu tun. Ich fange an mit einem Vorfall, von dem Sie bestimmt mitbekommen haben. Also jetzt reden wir über diesen Konsens. Wo ist dieser Konsens eigentlich? Wann bricht er oder wann ist er eigentlich nur scheinbar da? Es geht um einen Brandanschlag 2014 gab es einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Wuppertal. Es ging um drei junge Migranten, die mit palästinensischem Hintergrund, die eben Molotow-Cocktails auf diese Synagoge in Wuppertal geworfen haben. Und das Gericht hat entschieden, das wurde erst 2016 dann in einem Gerichtsurteil festgestellt, das sei kein antisemitischer Akt, beziehungsweise es gibt keine Anhalte für eine antisemitische Tat. Das war im Zuge des Gazakrieges 2014 und die palästinensischen Jugendlichen hatten im Gericht erklärt, naja, wir wollten die Aufmerksamkeit auf den Konflikt zwischen Israel-Palästina beziehungsweise auf die ganz konkreten Ausschreitungen in Gaza aufmerksam machen. Das war unser Ziel mit diesem Angriff. Und die Richterin und Richter, wer auch immer, also das Gericht zumindest, hat den Jugendlichen hier geglaubt, hat gesagt, naja, ein Angriff auf eine Synagoge, auf eine deutsche Synagoge hier, kann durchaus als Israel-Kritik gewertet werden und ist dadurch kein antisemitischer Anschlag. Also hat somit nichts mit Antisemitismus zu tun. Das ist erstmal total verwunderlich zu sagen, wie kann das eigentlich sein, dass eine Synagoge, die hier ist, die auch, das ist jetzt eigentlich unwichtig, muss gar nicht der Fall sein, aber auch im Zentralrat der Juden, also sozusagen in eine jüdische Gemeinde ist und zu dieser Gemeinde auch gehört, also sozusagen bundesweit, und keinen Bezug zu Israel hat erstmal, das ist ganz wichtig, einen Angriff erlebt und dieser Angriff überhaupt gar nicht da total legitim als eine Kritik an eine Regierung gesehen wird, und zwar an die israelische Regierung, weil da etwas passiert. Das passt natürlich überhaupt gar nicht zusammen. Wenn man sich aber anschaut, wie Antisemitismus heute funktioniert, dann ist es ein ganz wunderbares Beispiel für, wie Antisemitismus durch die Umwegkommunikation Israel, ja, ich kritisiere nur Israel, habe aber nichts gegen Juden und Jüdinnen und bin auch nicht antisemitisch, ich bin nur kritisch gegenüber Israel, wie sich das hier geäußert hat und auch angenommen worden ist, und zwar seitens des Gerichts. Also nur um Vergleiche zu machen, die es jetzt nicht gab, aber die ich einfach mal konstruiere, wenn ein Kloster, ein hinduistisches, also irgendein Zentrum von Hindus angegriffen wird, wird das ja auch nicht direkt als legitime Form von Kritik an der indischen Regierung gesehen. Ja. Oder wenn es einen Anschlag gibt auf irgendeine Moschee, wird das auch nicht sozusagen legitimiert oder nicht als rassistisch verfolgt, weil es vielleicht die Kritik ist an die türkische Regierung, weil damit sozusagen Kritik an Regierungen ausgeübt wird. Genauso können nach dieser Logik sozusagen, nachdem das Gericht das entschieden hat und gesagt hat, dass es kein antisemitischer Akt, ja, ein Angriff auf eine Synagoge als Kritik an eine Regierung zu sehen, dann könnte man ja fast sagen, ein Anschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete ist vielleicht auch als Kritik zu sehen an die deutsche Flüchtlingspolitik. Und ist dadurch nicht rassistisch, sondern erstmal nur eine Kritik an die Politik, die es dann gibt. Also diese Beispiele sind absurd, sollen aber nur deutlich machen, dass sozusagen diese Entscheidung und dieser Anschlag ganz klar antisemitisch zu werten gewesen sind. Hier ist aber schon ein Beispiel für, dass es gibt keinen Konsens darüber, was Antisemitismus eigentlich ist oder wie sich Antisemitismus heute eben äußert. Und zwar ganz oft über den Umweg Israel, ja. Also in Israel passiert das, im Deutschen Reich damals hier passiert ist, in der Zeit des Nationalsozialismus. Auch diese Vergleiche, die es immer wieder gibt, wo zum Teil Israel und Juden und Jüdinnen synonym ersetzt werden könnten. Das ist eine Form von israelbezogenem Antisemitismus, so wird es auch heute genannt, die sehr stark verbreitet ist und unter anderem auch in den Studien, die jetzt auch gerade erwähnt worden sind, immer wieder als Einstellungen gesehen werden oder als die sehr breite Zustimmung finden in der deutschen Bevölkerung. Also israelbezogener Antisemitismus in diesem Fall. Ein weiteres Beispiel hier ist auch schon wieder eine Kritik an das Gericht im Prinzip, aber wobei es auch nicht ganz wichtig ist, immer wieder noch zu erwähnen. Nur das fand ich auch ganz interessant und erwähnenswert. Xavier Naidoo, den kennen Sie bestimmt, den Sänger, der relativ bekannt geworden ist in letzter Zeit aufgrund seiner antisemitischen, homophoben Songtexte und unter anderem auch vor Reichsbürgern, also einer Demonstration von Reichsbürgern mit aufgetreten ist. Und eine Referentin der bereits genannten Amadeo-Antonio-Stiftung hatte ihn in einem Vortrag einen Antisemiten genannt. Und er, Xavier Naidoo, wehrte sich mit einer Unterlassungsklage und der vom Landesgericht dann tatsächlich stattgegeben worden ist in Regensburg. Er darf also nicht Antisemit genannt werden, wobei es sozusagen in seinen Songtexten ganz klar und deutlich wird, wie struktureller Antisemitismus denn funktioniert. Was er in seinen Texten nämlich macht, ist, er spricht von den Marionetten, also die Marionetten sind die Volksvertreterinnen und Volksvertreter in Deutschland, die von dunklen Mächten gesteuert werden. Also ein ganz klassisches antisemitisches Stereotyp. Da sitzen ein paar Menschen und die kontrollieren die ganze Welt, nicht nur das Finanzwesen, sondern alles, was passiert. Und er bezieht sich immer wieder auf, also er macht es ganz geschickt natürlich, er modifiziert bestimmte Vorurteile, er verändert auch Namen. Es geht ganz oft um die jüdische Bankiersfamilie Rothschild, die er dann Totschild nennt, beispielsweise in seinen Texten. Und auch eine sehr wahnhafte Vorstellung von Reichsbürgern in einer Sendung auch im Fernsehen rezipiert hat, indem er gesagt hat, wir sind immer noch ein besetztes Land, das Deutsche Reich existiert sozusagen immer noch, aber wir sind immer noch besetzt seit 1945. Also man muss schon sagen, tatsächlich ein total verrückter Mann mit ganz klaren antisemitischen Ideen und Vorstellungen und Einstellungen, die er auch ganz offensiv propagiert, auch in seinen Texten nachzulesen sind, tatsächlich auch nachweisbar sind. Nichtsdestotrotz auch hier wurde ihm eben stattgegeben, diese Unterlassungsklage, und er darf eben nicht Antisemit genannt werden. Also auch nur ein weiteres Beispiel, wie eigentlich so ein Konsens über, was ist eigentlich Antisemitismus, wie äußert sich eigentlich Antisemitismus heute in Deutschland, funktioniert. Und aktuell ist er, wer das mitbekommen hat, Jurymitglied bei der supergroßen Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Und es geht überhaupt gar nicht um irgendeinen Vorwurf, den es Antisemitismusvorwurf oder irgendetwas anderes. Dort wird er ganz normal, sage ich jetzt mal, als Jurymitglied und als Supersänger gefeiert. Dort wird nicht darüber gesprochen, dass er eigentlich einen krassen Antisemitismus reproduziert. Ebenfalls auch Gericht, aber dazu jetzt gar nicht allzu lange, aber die sogenannte Prügelattacke im Prenzlauer Berg Anfang letztes Jahres. Auch hier hat das Gericht zwar den Täter verurteilt, aber von Antisemitismus war auch hier nicht die Rede. Es ging um einen Anschlag, also ein Mann wurde angegriffen, der eine Kippa getragen hat, und es wurde ihm auch genau, also er wurde auch beschimpft mit, zwar übersetzt, aber scheiß Jude. Auch diese, Auch hier sozusagen hat das Gericht nicht über Antisemitismus gesprochen. Deshalb, also welches Verständnis gibt es eigentlich darüber, was Antisemitismus eigentlich ist und wie wird darüber eigentlich gehandelt oder verhandelt und was wird ausgehandelt? Ein weiteres Beispiel, vielleicht haben Sie davon auch mitbekommen, sind die antisemitischen Textsongs von Kollega und Farid Bang. Exemplarisch sind bei diesen ganzen drei Fällen eigentlich, und darauf werde ich nämlich gleich kommen, was haben Sie eigentlich gemein? Wie wird über Antisemitismus gesprochen? Auch hier das Beispiel ist, Kollege, das ist der Mann links, der seine Muskeln hier gerade besonders zur Schau stellen möchte, der bekannt ist für seine Texte, in denen er antisemitische Verschwörungstheorien immer wieder reproduziert. Es gibt ein Lied von ihm, also ein Rap-Song, nennt sich Apokalypse, wo er wirklich fast schon exzellent im Sinne von wunderbar ausgearbeitet eine Verschwörungstheorie darstellt, wo das Böse auf jeden Fall das Jüdische ist. Das wird ganz klar durch bestimmte Symbole, das kann man sich auch anschauen. Und er beschreibt eine Welt, eine friedliche Welt mit Christen, Muslimen und Buddhisten und lässt dabei Juden am Ende aus. Das ist nur ein Beispiel. Bekannt geworden ist, sind die antisemitischen Lyrics nicht über dieses Lied, was ich gerade beschrieben habe, sondern über eins, das er mit Farid Bang zusammen eben veröffentlicht hat im Rahmen eines Albums. Und das wurde nominiert für den Echo-Preis. Und dieser Echo-Preis wurde anschließend abgeschafft, nachdem das Internationale Auschwitz-Komitee diese Nominierung kritisiert hat. Es ging um eine ganz bestimmte Textzeile, die werde ich jetzt zitieren. Mein Körper definierte als von Auschwitz-Insassen, wo es darum ging, dass sie besonders gut trainieren und deshalb so und so aussehen, wie er sich auch hier gerade darstellt. Und aufgrund dieser Kritik gab es sehr viel Kritik an die Nominierung und an den Echo-Preis. Dieser wurde vorübergehend erstmal dadurch abgeschafft. Und diese Abschaffung ist ein super Beispiel für diese Hilflosigkeit im Umgang mit Antisemitismus in Deutschland. Was können wir jetzt damit machen? Was sollen wir jetzt damit machen? Daraufhin sind diese beiden Personen, die beiden Künstler, eingeladen worden, um in die Gedenkstätte Auschwitz zu gehen und sich anzuschauen, was ist eigentlich damals passiert. Auch dieses Beispiel etwas verkürzt, beziehungsweise die Einladung natürlich richtig und wichtig, ja. Also erinnern geht auch natürlich darüber, indem man Gedenkstätten besucht oder authentische Orte. Aber ein Besuch von Gedenkstätten oder von Mahnmalen kann natürlich an den Antisemitismus nicht überwinden. Ich denke, das muss ganz klar sein, auch für Bildungsarbeit. Es kann nicht sein, dass ich nur durch einen Besuch einer Gedenkstätte verstehe, was da passiert ist oder sozusagen, dass das die Form sein sollte, um Antisemitismus zu reden. Letztlich ist das auch erstmal historische Bildung. Also was geschah? Was ist passiert? Was heißt das aber für heute? Sind natürlich weitere Schritte. Es gab im Juni 2018, also mit der Echo-Preis sollte im Frühjahr vergeben werden. Wie gesagt, ist nie passiert. Im Juni haben die beiden die Gedenkstätte besucht und damit schien erstmal vieles ganz gut und erledigt. So, jetzt haben sie das gemacht. Puh, gut. Sie wissen, wie man erinnert. Das ist die Erinnerungskultur in Deutschland. So soll man das auch machen. Im November etwas später, würde mich total interessieren, ob Sie das auch mitbekommen haben oder nicht, ist ein Video bekannt geworden, wo Kollege, der übrigens eigentlich Felix Blume heißt, denke ich, sich nochmal geäußert hat und gesagt hat, zum einen hatte er nach dem Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz gesagt, dass der Besuch ihn sehr verändert hat. Und kurz vor dem 9. November sagte er Folgendes, Zitat, in den Palästinensergebieten passiert genau das Gleiche, was bei uns damals passiert ist in Deutschland, nämlich während des Holocausts. Und ein weiteres Zitat, Israel führt einen Businesskrieg und begeht Völkermord an die Palästinenser. Also eine absolute Relativierung von dem Holocaust und eine Verharmlosung von nationalsozialistischen Verbrechen steckt damit drin und eine absolute Dämonisierung auch von Israel und Dramatisierung dessen, was dort passiert. Und diese Zitate, also dieses Interview und diese Gleichsetzung hat interessanterweise sehr wenig Beachtung gefunden hier. Also ich meine jetzt hier im bundesdeutschen Diskurs. Man hat sich viel mehr empört über die Art und Weise, wie über die Opfer, über die Toten sozusagen gesprochen worden ist. Es ging um die Auschwitz-Insassen in diesem Rap. Und sobald es sozusagen um Israel geht, um den Vergleich mit damals und heute, da weiß man, es ist zwar nicht so gut und geschickt, aber die Empörung blieb etwas aus. weil, und auch hier sozusagen wieder zitiert aus diesen Studien etc., israelbezogener Antisemitismus als auch antisemitische Verschwörungstheorien bekommen sehr, sehr viel breite Zustimmung in unserer Gesellschaft und zunehmend. Also das sind sozusagen die zwei Artikulationsformen von Antisemitismus, die tatsächlich sehr weit verbreitet sind und immer weiter verbreitet werden. Das zu diesen Beispielen. Was möchte ich eigentlich mit diesen ganzen Beispielen? Zum einen, ich habe es schon öfter gesagt, Antisemitismus. Es gibt ein sehr verkürztes Verständnis darüber, was Antisemitismus eigentlich ist. Antisemitismus ist eben nicht nur, oder zumindest lässt sich das nicht einfach erledigen mit nach 45 haben wir jetzt nichts mehr damit zu tun. Wir haben nämlich schon aufgearbeitet, was in der Shoah passiert ist. Das heißt, ein großes Problem, das wir haben, ist eigentlich das verkappte Verständnis Erinnern. Wir erinnern eigentlich auf eine falsche Art und Weise. Und wir denken auch, dass das Gutes, in Anführungsstrichen, Erinnern an den Holocaust, Erinnern an die Shoah und an die Verbrechen des Nationalsozialismus, ein Mittel ist, um Antisemitismus zu bekämpfen. Das äußert sich in unterschiedlichsten Kontexten immer wieder. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben von Max Czollek, Desintegriert euch. Das Ganze ist im Prinzip eine polemische Schrift über, wie wird eigentlich heute, wie wird über Integration gesprochen und wie erleben Juden und Jüdinnen heute eigentlich Deutschland. Aber eine durchgehende These in dieser Schrift ist, deshalb würde ich auch empfehlen, ist, dass Erinnerung eigentlich überhaupt gar nicht funktioniert hat hier. Also dass wir uns absolut, dass die Erinnerungskultur in Deutschland mit einem falschen Verständnis herangeht. Und er beschreibt es unter anderem mit, ich fange jetzt mit dem vorletzten Punkt eigentlich an, er spricht über ein Integrationstheater, das es heute gibt, und lehnt das an das Gedächtnistheater, an ein Theater, das Michael Bodemann 1996 geschrieben hat. Und zwar, das nennt sich das Gedächtnistheater, die jüdische Gemeinschaft und ihre deutsche Erfindung. Und in diesem Theater geht es um die deutsche Entdeckung der vernichteten Juden für das eigene Selbstbild. Und Bodemann beschreibt hier, das ist gleich ein Zitat, wie sich in den 80er Jahren in Westdeutschland eine Form der Erinnerung durchsetzt, in deren Folge, und jetzt kommt das Zitat von Bodemann, in deren Folge Auschwitz und die Kristallnacht zum gemeinsam durchlittenen, romantisiert verklärten Horror geworden seien, von Juden und guten Deutschen gegen die bösen gesellschaftlichen Mächte. Das ist ganz interessant, weil es weil erinnert worden ist im Prinzip immer mehr auf diese Art und Weise, dass es die bösen Nazis gegeben hat und die guten Deutschen und die Opfer, die Juden. Also sozusagen, es hat sich erinnert wurde auf diese Art und Weise, dass vielleicht kennen Sie auch die Studie Opa war kein Nazi von Harald Welzer, in der es auch genau darum geht, die Struktur von Erinnerungsprozessen zu thematisieren. Also wie wird heute erinnert und interessanterweise, Sie haben sehr, sehr viele Leute befragt, also es waren Harald Welzer, ich kann die anderen zwei Namen, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber die festgestellt haben, dass zwei Drittel der Befragten heroische Geschichten erzählen können von Opfern oder eben von Helden in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber es geht nicht um die Verbrechen, es geht nicht um die Täterinnen und Täter. Das heißt, die Aufarbeitung über die Nationalsozialisten selbst, über Nazis selbst, fand kaum bis gar nicht statt. Etwas, was immer wieder moniert wird und insbesondere durch interessanterweise gilt die Rede von Richard von Weizsäcker 1985 als ein Wendepunkt, wo endlich von der Verantwortung von Deutschland die Rede war. Wobei er interessanterweise hier eigentlich was ganz anderes macht. Er vermischt hier Täter und Opfer immer wieder. Das ist auch in dem Max Czollek-Buch übrigens ganz interessant aufgearbeitet, aber auch von vielen anderen Forscherinnen und Forschern zum Nationalsozialismus, wo er zum einen sagt, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Wir können uns befreien praktisch. Ne? Erlösung heißt befreien, befreien vom nationalsozialistischen Übel, von diesen Verbrechen. Und das ist natürlich etwas verkürztes Verständnis zu sagen, 1945 wurde Deutschland befreit. Deutschland wurde eigentlich besiegt. So muss man das sehen. Also Deutschland wurde besiegt, die Nazis wurden besiegt und nicht die armen Deutschen wurden nicht von den Nazis befreit. Ne? Also zu sagen, hier, also ein Narrativ, was sich festgesetzt hat in der deutschen Erinnerungskultur. Sakralisierung der Zeitzeuginnen meint auch genau im Prinzip das, zu sagen, wir reden nur über die Opfer. Wir reden nur über die Zeitzeuginnen und Zeugen, die Opfer gewesen sind von den nationalsozialistischen Verbrechen. Wir reden aber nicht über die Täterinnen und Täter, beziehungsweise das kommt eindeutig zu kurz. Was hier alles mit drin hängt, gut, ich will gar nicht allzu lange darüber jetzt sprechen, ich möchte vor allem auf den Punkt eingehen, was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist vor allem, also das eine ist, dass Erinnerungskultur ganz, ganz viel Luft nach oben hat und noch korrigiert werden muss. Und dass hier die Vereinnahmung von rechts, die findet schon statt. Und damit habe ich zwei Beispiele jetzt mitgebracht. Zum einen natürlich darüber zu reden, also à la Weizsäcker. Also die Mehrheit der Deutschen wurde praktisch befreit, aber nicht besiegt. Das hat sich in den 90ern immer wieder geäußert, beispielsweise, vielleicht erinnern Sie sich an die Martin-Walser-Debatte mit Ignaz Bubis. Martin Walser, der den Deutschen Buchpreis bekommen hatte 1998, sagte in einer Rede oder sprach von dem Denkmal, von dem Holocaust-Denkmal in Berlin, von der Dauerpräsentation unserer Schande. Das war 1998. Warum ich das jetzt erwähne und dann springe ich zu heute, ist sozusagen diese Gefahr der Vereinnahmung von rechts, also von Rechtspopulisten. Wir reden heute ganz oft über Björn Höcke, der gesagt hat, das Denkmal der Schande. Björn? Also, jetzt irritieren Sie mich, Björn Höcke, genau. Wo er das Denkmal, das Holocaust-Denkmal als Monumentalisierung unserer Schande beschrieben hat. Martin Walser 20 Jahre vorher als Dauerpräsentation unserer Schande. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass die AfD im Prinzip eine Wiedergeburt, also zumindest bestimmte, also es gibt viele Kontinuitäten in den antisemitischen Ausdrucksformen der AfD. Es gab viele Vordenker im Prinzip, von den 90ern bis heute hin. Ein Beispiel, was ich hier mit reinbringen möchte, ist die große AfD-Unterstützerin, nicht selbst Politikerin, Erika Steinbach, früher bei der CDU. Da gibt es ganz, ganz viele weitere Zitate von ihr oder Vergleiche, die man hier bringen könnte. Aber die Verharmlosung von den nationalsozialistischen Verbrechen findet oft mit den Vergleichen statt von heute. Vergleichen mit zum Beispiel, die Kinder von AfD-Mitgliedern sind die neuen Judenkinder und haben dort nichts verloren. Worum es hier ging, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, an einer Waldorfschule in Berlin, da hat die Schulleitung, glaube ich, beschlossen, dass das Kind eines AfD-Politikers nicht aufgenommen wird. Und dieser Vergleich findet hier statt, das sind die neuen Judenkinder, dürfen nicht an bestimmte Schulen. An irgendeinem Kino, Gott, ich habe die Stadt vergessen, wurde ein AfD-Politiker wurde weggeschickt aus dem Kino und auch ganz ähnlich, leider auch wieder Erika Steinbach, deshalb will ich es jetzt gar nicht so fokussieren, aber sie ist nur ein Beispiel davon, verglich dann die Zeiten mit 1933, als Juden nicht ins Kino durften und heute AfD-Politiker. Also eine bittere Verharmlosung und das nennt man im Prinzip Geschichtsrevisionismus, auch unter anderem. Ja? Also wie sozusagen diese Vergleiche hergestellt werden, dadurch verharmlos wird, absolut verharmlos wird und bagatellisiert wird und relativiert wird, was damals passiert ist. Und das in unterschiedlicher Potenz findet sich das bei vielen AfD-Politikern heute auch wieder. Also es ist nicht nur Björn Höcke, der irgendwie vom Denkmal der Schande spricht oder Wolfgang Gedeon, der von dem äußeren Feind der Islam spricht und von inneren Feind des Judentums. Vor allem Israel, so macht das Gedeon, sondern ganz, ganz viele Lokalpolitikerinnen und Politiker in Sachsen, in Berlin, die auffällig werden, weil sie den Holocaust relativieren, verharmlosen oder auch sogar leugnen. Ich habe einige Zitate mitgebracht, wobei es überflüssig ist, die alle vorzulesen, denn das kann man einfach nachschauen. Also ein Lokalpolitiker aus Sachsen sagte beispielsweise, dass Zyklon B und Gaskammern keinen einzigen Juden getötet haben. Und das sind Politiker, die auch wirklich in diesen Landtagen sitzen und Politik machen. Das heißt, diese Täter-Opfer-Vermischung, von der ich davor gesprochen habe, diese Erinnerungskultur, die so schief läuft seit 45, ist insbesondere seit den 90ern bis heute, findet, das kann gut angedockt werden mit diesem Geschichtsrevisionismus, mit dieser Relativierung von rechts. Also hier ist sozusagen die Gefahr deshalb, Antisemitismus zu bagatellisieren und nicht richtig zu verstehen. Wenn man nicht darauf achtet, wo das im Prinzip, also wo eben diese Vereinnahmung möglich ist von rechter Seite. Ein weiteres Beispiel, wobei das sehe ich ein bisschen auch anders inzwischen, weil ich mitbekommen habe, dass dieser Mann sich auch distanziert hat. Das war Anfang 2018. Nur eine weitere Strategie und dann komme ich zum Thema Rassismus. Also rechte Kreise generell pflegen ganz oft ein instrumentelles Verhältnis zu Juden und zu Israel. Also zum einen, weil sie hier die Bekämpfung von muslimischem Antisemitismus insbesondere, weil Muslime sozusagen, Musliminnen und Muslime sind die neuen oder die schlimmsten Antisemiten, sozusagen das ist etwas, was die AfD auch ganz klar thematisiert, und damit auch die einzige Partei ist, die das so offen macht und deshalb auch viel Zuspruch kriegt von beispielsweise auch Juden und Jüdinnen, aber nur in Bezug auf diesen Punkt, aber auch nicht von zu vielen. Aber gut, zumindest wird hier diese perfide Doppelstrategie auch ganz sichtbar. Also ich habe gerade vom Antisemitismus gesprochen innerhalb der AfD und diese Gefahr der Vereinnahmung, die aufgrund unserer, würde ich sagen, fragwürdigen Erinnerungskultur funktioniert. Und hier präsentiert sich die AfD ganz oft oder auch andere Rechtspopulisten als die größten Freunde der Juden und Jüdinnen, weil sie den Antisemitismus bekämpfen, vor allem den muslimischen, weil das ist der schwierigste. Und hier geht es nur um, es geht um Rafi Eitan, das ist ein israelischer Politiker, der auch Chef war vom Geheimdienst in Israel und der eingeladen worden ist und die AfD begrüßt hat und gelobt hat für ihr Engagement für Juden und Jüdinnen in Deutschland gegen den muslimischen Judenhass. Inzwischen hat er sich wohl distanziert, nur konnte ich das nicht so gut recherchieren, was er da ganz konkret gesagt hat, inwiefern er sich distanziert hat. Aber hier finde ich ganz wichtig zu verstehen, dass wenn in Deutschland im bundesdeutschen Diskurs, in der Mitte der Gesellschaft dieses Verständnis durchgedrungen ist, dass es hier keinen Antisemitismus mehr gibt, dass die Geschichte gut aufgearbeitet ist und dass es praktisch ein abgeschlossenes Kapitel ist, dass wir gut, also ne, Erinnerungsweltmeister, diese Inszenierung hat wunderbar funktioniert, genau so, sozusagen dieses Narrativ gibt es und das ist sehr weit, das ist international verbreitet. Und dann kann man sagen, der Antisemitismus kommt eigentlich nur noch von außen rein, weil hier gibt es den ja gar nicht mehr und das sind deshalb vor allem Muslime. Muslime sind die wahren Antisemiten. Also hier sozusagen trifft sich dieses problematische Narrativ der Erinnerungskultur mit rechtspopulistischen Narrativen. Aber eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Antisemitismus findet nicht statt, also vor allem nicht in eigenen Reihen. Also was sozusagen dort gesagt wird von diversen Politikerinnen und Politikern, wird nicht aufgearbeitet. Und auch hier ist klar, die AfD will ja auch nicht antisemitisch sein. Also die AfD möchte das auf gar keinen Fall. In Bezug auf dieses Video gab es, ich glaube, das ist sehr klein, ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Da oben dieses Screenshot, das kann man ignorieren. Es geht mir eigentlich um Werwolf, so heißt dieser User, der was geschrieben hat, um einen Kommentar, was ich ganz interessant finde, wo drin steht, also wo Antisemitismus und Rassismus nämlich oft zusammenkommt. Also deshalb nur ein scheinbarer Einsatz von AfD oder von Rechtspopulisten für Juden und Jüdinnen. Was hier steht, was hier zu lesen, ich kann es gerne vorlesen, ist, es geht zumindest um dieses Video und von diesem israelischen Politiker, der die AfD unterstützt, zu diesem Zeitpunkt noch. Und es wird argumentiert, lieber ein paar Juden, die ruhig sind und nicht auffallen, als 1 Million illegale Einwanderer. Aber die Juden sind auf eine andere Art gefährlich. Das kann auch Taktik sein, überleg mal. Also was hier ganz gut sichtbar wird, sind die unterschiedlichen Phänomene Antisemitismus und Rassismus. Antisemitismus funktioniert eben anders. Es geht um ein paar Juden, es geht um die wenigen Juden, die hier jetzt nicht auffallen, aber grundsätzlich gelten sie als die Intelligenten, die auch nicht sichtbar sind. Und Rassismus funktioniert andersherum. Rassismus funktioniert eher mit dem Gedanken von Überlegenheit. Ich bin den Fremden, den anderen, in Anführungsstrichen, alles überlegen. Es geht um 1000 kriminelle Migrantinnen und Migranten. Ich werde es gleich an einem anderen Beispiel auch nochmal deutlicher machen, was damit ganz konkret gemeint ist. Hier unten gibt es noch einen Kommentar, wo es auch darum geht, dass eine Person sagt, ich gehe lieber zu jüdischen Fachärzten, die sind kompetenter, hilfsbereiter und engagierter. Also das ist auch ein antisemitisches Vorurteil, zu sagen, Juden und Jüdinnen sind eben intelligenter, kompetenter und können besser beispielsweise medizinisch behandeln, wie auch immer. Antisemitismus und Rassismus kommen oft zusammen, aber tatsächlich, wie gesagt, muss man diese Unterschiede gut verstehen. Ein Beispiel, warum, also wenn Pegida beispielsweise diese Bewegung Pegida sich oft stilisiert als Israel-Freund oder Israel-Freundin, wie auch immer, aber mit diesem antisemitischen Stereotyp der Lügenpresse arbeitet, ja. Es geht um ein paar Menschen, es geht die dunklen Mächte oder wer auch immer, die Medien kontrollieren. Das ist ein ganz klassisches antisemitisches Stereotyp, ja. Es geht, irgendjemand steckt dahinter. Also deshalb kommen antisemitische und rassistische Ressentiments eben bei rechts ganz oft miteinander zusammen. Zu dem einen Aspekt eben zu sagen, was heißt das für die Bildungsarbeit, weil das ist natürlich sehr Es ist eine Herausforderung, mit diesen beiden Aspekten gut umzugehen und Antisemitismus, aber vor allem eben zu verstehen als nicht nur als ein Vorurteil. Also Antisemitismus ist nicht nur einfach ein Satz oder nicht nur ein Vorurteil. Aus der psychoanalytischen Sicht wird oder aus der Perspektive, aus der Wissenschaft, wird Antisemitismus oft verglichen mit einer Wahnerkrankung, dass man unter Verfolgung leidet. Und warum ist das so? Das ist, würde ich nur noch gerne noch mal ausführen. Also ein Antisemit, vielleicht ganz klassisch, sieht sich als ein Opfer. Ein Antisemit ist selbst ein Opfer eines Weltsystems, eines Systems, wo er oder sie nichts machen kann, weil es ist. Es gibt eine vermeintlich herrschende Klasse, die die Kontrolle hat über alles, was passiert. Und ein Antisemit fühlt sich da tendenziell, fühlt sich dort ohnmächtig. Und das antisemitische Weltbild hilft, um aus dieser Ohnmacht nicht rauszukommen, aber zumindest in dieser Ohnmacht weiterhin zu bleiben und auch in dieser zu funktionieren. Deshalb eine Funktion von dem antisemitischen Weltbild oder von dieser Welterklärung ist, nicht nur das, was unten steht, die Etablierung eines Gemeinschaftsgefühls mit einem gemeinsamen Feind, sondern vor allem die Projektion von inneren Konflikten, also von eigenen unerwünschten Impulsen nach außen. Das ist ein Aspekt, der zusammengeht auch mit Rassismus. Ich werde gleich über Rassismus nochmal sprechen. Auch im Rassismus geht es darum, dass eigene innere Konflikte nach außen projiziert werden. Nur ist der Unterschied, während in beiden Formen das eigene, also das Ich aufgewertet wird, geht es im Antisemitismus eher darum, dass andere schuld sind und ich mehr wert bin. Und im Rassismus geht es darum, dass die anderen weniger wert sind. Ich hoffe, das wird irgendwie deutlich. Also wie gesagt, ein Antisemit sieht sich vor allem als Opfer und tendenziell als unterlegen, sozusagen einer intelligenten Macht, wie auch immer. Und ein Rassist legitimiert ihre Herrschaft im Prinzip und darf kontrollieren, darf ausbeuten, weil er oder sie sich überlegen fühlt. Also das sind die zwei Unterschiede oder das ist zumindest der wesentliche Unterschied erstmal zwischen Antisemitismus und Rassismus. Was auf jeden Fall trotzdem alle, nur noch mal zu dem Aspekt des Weltbildes, wenn wir über verschiedene Artikulationsformen von Antisemitismus sprechen, vielleicht noch der letzte Aspekt zum Thema Antisemitismus, dann das verschwörerische Element beziehungsweise die Verschwörungstheorie, die in Antisemitismus sehr, sehr stark verhaftet ist, ist in allen verschiedenen Artikulationsformen von Antisemitismus auch sichtbar. Also sei es im Islamismus, sei es islamistischer Antisemitismus, sei es rechtsextremer Antisemitismus oder Antisemitismus innerhalb der deutschen Linken zum Beispiel oder innerhalb der linken Szene, wo es ganz oft um das Stereotyp geht, Juden und Jüdinnen als Strippenzieher. Das ist tatsächlich das ist ein Element, das ist in allen verschiedenen Antisemitismus-Artikulationsformen auch gemein. Also was sind sozusagen dann nochmal die Gemeinsamkeiten oder zu dem nächsten Punkt zum Thema Rassismus? Diese zwei Aspekte habe ich jetzt eben schon genannt. Ich möchte beim Thema Rassismus zum einen darauf eingehen, dass es auch hier natürlich einen Konsens gibt in Deutschland darüber, dass auch Rassismus erstmal kein Problem ist. Ein Jugendlicher hat mal zu mir gesagt gehabt, naja, Rassismus ist eigentlich nur, und ich zitiere ihn jetzt einfach so ganz offen, wenn man auf die Fresse kriegt, also sozusagen Rassismus muss was mit Gewalt zu tun haben, weil nur die Frage irgendwie, naja, woher kommst du jetzt eigentlich oder sonst wie, das ist doch jetzt noch alles kein Rassismus. Es muss schon was richtig Schlimmes passiert sein, dann erst kann es rassistisch sein. Das ist natürlich auch ein verkürztes Verständnis darüber, wie Rassismus eigentlich in Strukturen funktioniert und wie inhärent auch Rassismus in Institutionen, in der Gesetzgebung etc. pp. ist. Ich werde jetzt nicht genauso viele Beispiele wie für Antisemitismus aufzählen, möchte aber dann nur noch mal erwähnen, vielleicht erinnern Sie sich an den letzten Sommer, wo nach dem, ich habe es jetzt Causa Özil genannt, es ist nämlich im Zuge dieser Geschichte entstanden, dass Mesut Özil, der deutsche Fußballnationalspieler, ein Bild mit dem Autokraten Erdogan dieses Bild sieht man hier, veröffentlicht hat und dafür kritisiert worden ist, wie das denn nun ginge. Er ist deutscher Fußballnationalspieler, wie kann er sich hier mit einem Autokraten, mit einem rassistischen, auch antisemitischen Präsidenten hier ablichten lassen. Die Debatte danach interessiert mich gerade eher und nicht dieses Foto überhaupt nicht. Aber wie sozusagen wurde darüber gesprochen, wie wurde über Migrantinnen und Migranten gesprochen, wie wurde über diese Zugehörigkeit zu Deutschland gesprochen von Menschen, die in Anführungsstrichen nicht so aussehen, dass sie deutsch sind, tatsächlich bewusst in Anführungsstrichen. Ne? Also wenn es hier sozusagen, und hier kommen rassistische Stereotype und rassistische Bilder zutage, wenn es darum geht, dass nur bestimmte Menschen weiße Deutsche, atheistisch, säkular geprägt, wie auch immer, zu der Dominanzgesellschaft gehören und alle anderen sich erstmal in Anführungsstrichen beweisen müssen. Danach ist diese Aktion entstanden, es war ein Hashtag MeToo, mit dem englischen 2, weil es nach der anderen MeToo-Debatte, wo es um Sexismus ging, gestartet ist und wo meines Erachtens seit 1990 vielleicht ein bisschen gewagt, aber tatsächlich, das war eigentlich die erste Rassismusdebatte in Deutschland seit eh und je. Also so offensiv oder so öffentlich wurde noch nie über Rassismus in Deutschland gesprochen, wenn es um diese Alltagsebene geht. Also wo überhaupt äußert sich wo äußert sich eigentlich alles Rassismus in der Schule, im Alltag? Es gibt Studien natürlich, aber sozusagen der Diskurs darüber ist auf jeden Fall ein etwas fragwürdiger, der vor allem verkürztes Verständnis von Rassismus immer wieder mal zeigt. Die heutigen Formen von Rassismus, würde ich tatsächlich sagen, ist zum einen der Kulturrassismus, also der seit 2011 noch mal salonfähiger geworden ist durch Thilo Sarrazin und durch seine Thesen, dass die Kultur der anderen so ist, wie sie ist, sind beispielsweise in Anführungsstrichen orientalische Männer besonders sexistisch, wie auch immer, und viele andere Vorurteile, die es gibt. Also Sarrazin hat das nochmal sozusagen mit einer bestimmten Debatte salonfähiger gemacht und mit dem Buch Teil 2 sowieso nochmal ganz stark bezogen auf Islam und Muslime und Muslime in Deutschland. Ich habe ein Video dabei, das würde ich mir jetzt gerne mit Ihnen anschauen. Das ist eine Kampagne gewesen, die wir gestartet haben. Wir sind nämlich auch die Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt, wo viele Betroffene zu uns herkommen. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir das ist ein ganz kurzer Clip, aber über Rassismus sprechen wollen, und zwar die Alltagsebene von Rassismus. Also wie normal ist eigentlich Rassismus? Ich würde dieses Video einfach mal ganz kurz zeigen. Es geht, glaube ich, nur 2 Minuten. Und dann kann man kritisch darüber reden.
Hey! Wir trennen hier unseren Müll, wir sind ein ordentliches Haus.
Du kannst gut zuhören.
Ich sag's nur mal so.
Du erkennst komplexe Zusammenhänge. Du hast gute Umgangsformen.
Wow, Black is beautiful. Wo kommst du denn her? Ich brauche für zu Hause jemanden. Scheißegal, wenn du kein Deutsch kannst. Kommst du einfach mit?
Du bist souverän.
Hey, du Treffer-Rotzläfer, hilf dich mal! Hau ab, Mann, du Dreckskanacke! Hau ab, Mann, verpiss dich!
Du magst den Umgang mit Menschen. Und dir geht das trotzdem alles auf die Nerven. Uns auch. Rassistische Gewalt ist kein Problem Einzelner. Response, Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank.
Mir ging es jetzt nicht um Werbung, mir ging es vor allem darum, darüber zu sprechen, also wie äußert sich Rassismus im Alltag? Das war sozusagen unser Anliegen bei dieser Kampagne. Und was auch unsere Kampagne war tatsächlich vor dem Sommer 2018, also genau darüber zu sprechen, wo beginnt denn eigentlich schon Rassismus? Es geht nicht nur darum, dass es schon direkt um eine Prügelei geht oder dass Menschen physisch angegriffen werden, sondern es beginnt irgendwie auch schon woanders. Das heißt, auch hier kritisieren wir ganz klar ein verkürztes Verständnis darüber, was Rassismus eigentlich schon ist oder wo rassistische Denkweisen reproduziert werden. Von mir aus auch in diesen Fragen, die gestellt werden, oder bei uns trennt man den Müll etc. Also welche Kategorien werden denn da aufgemacht von wir und ihr. Da steckt sozusagen genau dieses Ding drin von, oder also nicht dieses Ding, Entschuldigung, also dieser Mechanismus, den man Othering nennt, der vor allem sozusagen aus postkolonialen Theorien entstanden ist, zu sagen, Othering, Menschen werden zu anderen gemacht. Da steckt das englische Other mit drin, also die Veranderung von Menschen, nur weil sie in Anführungsstrichen anders sind. Aber also das Anderssein definiert dann praktisch die dominante Wir-Gruppe. Das ist die weiße deutsche Mehrheit. Warum? Ich habe bei Rassismus natürlich vieles ausgelassen. Man könnte über rassistische Polizeikontrollen sprechen, über das Verbot für muslimische Frauen, ein Kopftuch zu tragen, etc. Also wo äußert sich Rassismus auch in Strukturen, in Behörden, in Institutionen? Das lasse ich jetzt aus, sondern komme vor allem auf die letzten Punkte zu sprechen. Ich hatte davor gesagt, warum Aufklärung nicht immer hilft. Also wo sozusagen gibt es Schwierigkeiten, wenn es um ja, um das Verständnis von Antisemitismus geht. Antisemitismus ist nicht nur ein Vorurteil. Das wäre auch so ein bisschen ganz leicht meine Kritik immer an das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder an die Studien, die es immer wieder gibt, die Antisemitismus gleichsetzen mit anderen Formen. Aber es ist doch nochmal wichtig zu verstehen, dass Aufklärung bei Antisemitismus und Rassismus nicht immer der richtige oder nicht immer der einfache Weg ist. Was meine ich eigentlich mit Aufklärung? Mit Aufklärung meine ich zu sagen, Juden sind alle reich, Juden gehört zum Beispiel alles auf dieser Welt, alle wichtigen, Banken gehören jüdischen Familien, dann wäre Aufklärung im klassischen Sinne, nein, das stimmt nicht so. Ja? Also nee, nicht alle Juden sind reich, es gibt zum Beispiel auch jüdische Familien, die sind nicht so reich und so weiter. Aber genau in diesem Moment habe ich mich eigentlich schon darauf eingelassen. Also ich habe mich schon auf diese Argumentation eingelassen und auch schon auf diese Idee sozusagen, dass es Sinn machen könnte, wenn es denn so wäre. Also wenn Juden und Jüdinnen tatsächlich reich wären, dann könnte man das sozusagen problematisieren. Das heißt Aufklärung, also auch zu sagen, schwarze Menschen sind besonders kriminell, also ein Vorurteil, das es gibt. Aber dann zu sagen, nein, es gibt auch ganz viele, die sind nicht kriminell. Also diesen Ansatz mit Aufklärung, dieser Ansatz hilft, würde ich sagen, nicht immer. Und da im Sinne von Adorno deshalb ein wunderbares Zitat, um nochmal zu sagen, Selbstreflexion ist ein ganz wesentliches Element in der Bildungsarbeit. Selbstbestimmung, diese zu erlernen oder diese eben empowernd beizubringen und auch die Frage, genau, hier steht noch nicht mitmachen drin, also wie sozusagen kann ich autonom handeln? Also wie kann ich meine Handlung selbst bestimmen mein Denken und mein Handeln, das hängt natürlich miteinander zusammen. Selbstreflexion ist entscheidend für meine Handlung. Deshalb, Aufklärung kann immer helfen, aber nicht immer unbedingt. Antisemitismuskritik und Rassismuskritik, das sind, nur um das kurz zu fassen, sind beide eine Form von Gesellschaftskritik, wo es darum geht zu begreifen, dass Antisemitismus und Rassismus Ideologien sind, die praktisch zur gesellschaftlichen Norm gehören, die so normal sind, dass sie überall und immer wieder sichtbar werden. Und dass diese Denkmuster so weit verbreitet sind in Institutionen, also auf der strukturellen Ebene, auf der interpersonellen Ebene, auf der institutionellen Ebene, dass die Bewusstseinsschaffung, also genau diese Selbstreflexion, ein ganz wesentliches Element sind. Und das sind auch Prämissen sozusagen in der Antisemitismus- und Rassismuskritik und gleichzeitig auch für die Bildungsarbeit. Das heißt, die Allgegenwärtigkeit eben zu realisieren oder diese bewusst zu machen und Selbstreflexion ist das, was sozusagen Antisemitismus und Rassismuskritik meint. Rassismuskritische Bildungsarbeit ist nicht die antirassistische Bildungsarbeit. Ne? Das ist sozusagen ein Wendepunkt gewesen, zu sagen, es geht nicht darum, gegen Rassismus zu arbeiten, sondern eine Bewusstseinsschaffung hinzukriegen. Weil Antirassismus würde bedeuten, da gibt es diese bösen Rassisten in unserer Gesellschaft und wir müssen die bekämpfen. Es geht vielmehr um die Ideologie, die ganz normal weit verbreitet ist und bei uns überall, und wir kennen das alle, wir haben alle rassistisches Wissen, wir haben alle auch antisemitisches Wissen. Wir wissen, wie das funktioniert, das heißt, wir kennen das auch. Und es geht nicht um das Löschen dessen, also um das jetzt nochmal in der Bildungsarbeit sozusagen zu sagen, sondern eher um eine also eine Sensibilisierung für diese Formen im Alltag, in der Schule, bei der Polizei, ein aktuelles Thema in Hessen oder wo auch immer. Wo es kompliziert geworden ist in unserer Bildungsarbeit ganz konkret in den letzten 2 Jahren, war, wenn es um die Frage ging, der Antisemitismus kommt aber insbesondere von den Muslimen. Und wir dann gesagt haben, aber auch Muslimfeindlichkeit ist ein aktuelles Thema. Also Muslime sind sind Opfer von Rassismus und Ausgrenzung und viele Studien belegen, auch muslimisch klingende Namen haben Nachteile am Arbeitsmarkt oder am Wohnungsmarkt, wo auch immer. Und wie können wir jetzt darüber reden, also wie können wir jetzt gut in der Bildungsarbeit das thematisieren, dass Antisemitismus tatsächlich insbesondere von Personen kommt, die muslimisch sind, vielleicht gar nicht als religiös, ich rede gar nicht als religiös muslimisch oder nicht, sondern sich als solche auch benennen, ohne sie erneut wieder als Täterin und Täter oder als zu diffamieren. Wie kann das gehen? Ja, also es gibt genug Vorurteile gegen Muslime, würden jetzt viele sagen, sie sind radikal, sie sind sexistisch, sie sind homophob etc. Ich zähle das jetzt alles einfach nur auf. Und jetzt sind sie auch noch sozusagen die den Antisemitismus bringen, oder das sind zumindest die Antisemiten oder die Schwierigen. Das knüpft sozusagen auch nochmal an diesen Exkurs vorhin, zu sagen, Erinnerungskultur, wir haben das hinbekommen, wir wissen, dass Antisemitismus nicht gut ist, in Deutschland funktioniert das ganz gut, deshalb müssen wir darauf achten, wer jetzt zu uns zuwandert, zugespitzt formuliert. Auch hier haben wir festgestellt, naja, und deshalb habe ich ein Zitat, ich hoffe, mache gerade ein bisschen schneller, damit ich zeitlich auch noch damit wir noch Zeit haben für die Fragerunde. Aber das war eine Aussage von einer Lehrerin in der Schule, die gesagt hat: In meiner Gruppe ist ein Junge, der Hitler verherrlicht. Das ist einfach exemplarisch für diese Gleichzeitigkeit oder für diese Herausforderung. Genau, er verherrlicht Hitler und er hetzt gegen Juden und keine Ahnung, wo er herkommt. Er ist Türke, Marok oder sowas, aber auf jeden Fall ist er Muslim. Also ich zitiere das genauso, wie sie es auch gesagt hat. Und die meisten, interessanterweise, ich mache das in der Fortbildung ganz oft, problematisieren erst immer den zweiten Teil und sagen, ja, man kann den doch nicht so nennen, den armen Jungen, Türke, Marok oder wie auch. Also da wird sichtbar, wie respektlos die Lehrerin gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern ist. Ja, das stimmt. Aber wir haben auch ein Problem. Die Problemanzeige ist auch davor. Ja? Also es geht um einen Jungen, der Hitler verherrlicht und gegen Juden hetzt. Also es geht um einen antisemitischen Vorfall in der Schule. Und wir reden aber erstmal über den Rassismus. Also wie sozusagen kriege ich das jetzt zusammen in einer Fortbildung? Wie kann ich über Antisemitismus sprechen, ohne rassistisch zu werden? Vielleicht ist das die Frage. Und so kompliziert ist die eigentlich nicht. Nur haben wir, würde ich sagen, der Diskurs, das Sprechen über den muslimischen Antisemitismus in den letzten Monaten im Zuge der Vorfälle, die es gegeben hat, ohne die jetzt alle aufzuzählen, antisemitisches Mobbing an Berliner Schulen etc., haben gezeigt, es ist doch nicht so leicht. Und genau hier braucht es diese doppelte Perspektive. Und das, was ganz klar ist, es darf niemals, also der Antisemitismus selbst, der Hass darf niemals bagatellisiert oder relativiert werden, nur um Angst zu haben, dass damit vielleicht die Opfer von einem anderen Hass zu kurz kommen, sprich Opferkonkurrenz. Also genau das darf hier nicht passieren. Man muss eben, und das ist auch ein Plädoyer an die Bildungsarbeit, darauf zu achten, dass es eben keine Hierarchisierung gibt von Antisemitismus ist aber schlimmer als Rassismus oder Rassismus ist schlimmer als Antisemitismus. Also genau das hinzukriegen ist etwas, das kann nur in einem kontinuierlichen Prozess immer wieder in der Bildungsarbeit reflektiert werden. Und es müssen beide tatsächlich einfach in der gleichen Form zumindest benannt und thematisiert werden. Ich lasse das jetzt aus, Herr Lutz, damit wir noch Fragen stellen können. Genau, wo läuft es manchmal ein bisschen schräg oder schief, je nachdem, wie man es sieht. In der religiösen Pädagogik zwischen gut und gut gemeint. Es gibt immer wieder so Ansätze zu sagen, Stichwort Begegnungspädagogik, wir lernen einfach mal die anderen in Anführungsstrichen kennen. Bei Antisemitismus werden ganz oft Juden und Jüdinnen eingeladen, weil viele Jugendliche sagen, wir kennen doch gar keinen, wir wollen mal wissen, wie in Anführungsstrichen die so sind. Für viele sind das immer großartige Erlebnisse. Ich würde eher auf die Gefahr hinweisen, was solche Begegnungsprojekte aber auch eben nicht leisten können. Ne? Also Begegnungsprojekte können auch genau das Gegenteil zwar machen, und zwar die Bestätigung von bestimmten Vorurteilen. Das ist das eine, was passieren kann. Und das andere natürlich, das ist eine Inszenierung. Und wenn es eine Inszenierung ist, dann ist es nicht authentisch. Und hier meine ich zum Beispiel das Tandem-Fahrradfahren von Juden und Muslimen in Berlin letztes Jahr, um zu zeigen, wir können auch miteinander und wir sind nicht gegeneinander. Aber wenn so etwas, wie gesagt, ne, wenn so etwas erstmal inszeniert werden muss, also wo ist dann tatsächlich, also das echte Miteinander, das Zusammenleben, wenn es denn so normal ist? Also das würde ich hier groß in Frage stellen. Warum muss man das groß feiern, indem man zusammen Fahrrad fährt und nicht irgendwie die tatsächliche Begegnung einfach thematisieren? Genau, Lernen aus der Geschichte. Gedenkstättenbesuch ist kein Allgegenmittel, das hatte ich vorhin jetzt schon erwähnt. Aufklärung eben auch mit Vorsicht, nicht in dieser Form, indem man zum Beispiel die Toleranzwoche der ARD 2015 gut gemeint auch im Kontext von, naja, wir reden jetzt mal darüber. Also dieses Bild ist in vielerlei Hinsicht ein Riesenproblem. Ein schwarzer Mann wird dargestellt. Viele assoziieren, das war 2015, damit auch Geflüchtete nach dem Sommer, eine Belastung oder eine Bereicherung. Genau, wir klären jetzt mal auf, dass unsere zugewanderten Menschen auch uns etwas Gutes bringen, in Anführungsstrichen. Ja, und zwar, weiß ich nicht, Döner, Musik und Life und Entity, also sozusagen Lifestyle. Also etwas zugeschützt formuliert, aber Aufklärung ist eben nicht das. Ne? Also so kann kann auch anders, kann auch eben nach hinten losgehen. Deshalb eben Achtung in der Bildungsarbeit, ja, vor dieser Begegnungspädagogik oder eben Betroffenheitspädagogik zu sagen, ihr müsst jetzt traurig sein, wenn wir jetzt in eine Gedenkstätte fahren zum Beispiel. Also all diese Dinge, wo ein Zwang mit verbunden ist, das kann oft nach hinten losgehen. Und Opferkonkurrenz, das hatte ich eingangs schon erwähnt. Ich mache hier einen Punkt, weil wir haben Punkt 7 und noch 20 Minuten Zeit für eine Diskussion. Okay, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ich hätte Ihnen noch länger zuhören können, weil das hochspannend ist, was Sie da uns vorgetragen haben. Auch die Zusammenhänge, die durchaus nicht immer so klar dargestellt werden, wie Sie das getan haben. Und auch hier einige Ihre Vorschläge mit pädagogischen Fallstricken umzugehen. Ja, es ist durchaus in diese interreligiöse Pädagogik so zu betreiben, wie Sie sie dargestellt haben, aber Sie haben auf diesen Fallstrick hingewiesen, der mir selber gar noch nicht so bewusst war, aber da ist schon was dran. Ja, ja, bitte. Wir haben jetzt doch noch Zeit für Fragen, für Gegendarstellungen, für all das, was Ihnen auf den Lippen liegt, aus den Herzen kommt und im Bauch wühlt.
Ich habe da meine.
Ich weiß, es ist immer. Ja, da gibt es doch schon. Wo fange ich an? Hier unten, das ist für mich einfacher. Bei Ihnen weiß ich, dass Sie laut reden können.
Kennen Sie? Danke. Ist Rassismus nicht eine ganz normale Reaktion von einem Volk, was total überfordert ist, wie zum Beispiel jetzt mit diesem massenhaften Zuzug? Mhm. Ich sehe das zumindest so. Und zum anderen, diese Erinnerungskultur, die wir hier pflegen, die haben wir ja zuerst in der DDR erlebt. Jetzt erleben wir es in der Bundesrepublik. Beide Staaten haben Dinge überhöht. Beide Staaten lassen so, wie es ihnen in den Kram passt, andere Dinge weg. Von daher sehe ich hier komplett eine falsche Interpretation. Ich sehe auch hier eine von Staat gelenkte Erinnerungskultur, was schon fast an Gehirnwäsche grenzt. Man soll das glauben, was der Staat sagt.
Wollen Sie antworten oder soll ich noch eine andere?
Sie können ein paar Fragen antworten.
Gut, dann da oben war noch eine Wortmeldung. Sie sind laut, das weiß ich. Bitte.
Sie haben gesagt, die Rebellion gegen die vermeintlich herrschende Klasse wäre schon Antisemitismus. Der Kampf gegen die herrschende Klasse ist an sich Klassenkampf und etwas typisch Linkes. Da würde mich interessieren, wie Sie das abgrenzen. Und die zweite Frage, Sie haben gesagt, wie man nicht mit dem islamischen Antisemitismus umgehen sollte. Das ist natürlich immer die einfache Variante. Mich würde viel mehr interessieren, wie soll man denn mit dem massenweisen islamischen Antisemitismus, übrigens auch mit dem islamischen Rassismus gegen Deutsche, den es ja auch gibt, das sind keine Erfindungen von irgendwelchen Leuten, dafür gibt es genug ganz offizielle Beispiele, wie soll man denn mit diesem Rassismus praktisch umgehen? Also es geht nicht um die Frage, wie soll man etwas nicht tun, das haben Sie ausführlich dargestellt. Mich interessiert aber viel mehr, wie soll man es denn tun?
Mhm. Wollen Sie noch eine Frage nehmen, oder? Ist noch eine dritte Frage, dann Moment, ich bin wahrscheinlich schneller. Ach nee, doch nicht. Cool. Ja, bitte.
Hallo. Ich arbeite für die jüdische Landesgemeinde und wir versuchen im Moment Randed Jew in Thüringen zu installieren. Da wollte ich Ihre Meinung dazu wissen, weil ich jetzt so ein bisschen zusammengeschreckt bin. Na, also Sie wissen, was ich meine. Event und guckt mal einen echten Juden an. Da würde ich mich interessieren dazu.
Ich habe auch überlegt, ob ich Rent a Jew nochmal erwähne, habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil, also ich meine, das ist ja tatsächlich, es gibt auch wie heißt das denn im Englischen? Also es gibt so ein ähnliches Konzept auch in den USA, da kann man sich dann irgendeine Person aussuchen, sei es dann am Ende eine schwarze Person oder Hispanics und so weiter und so fort, genau. Ich schmunzle nur, weil ich denke, da steckt auch viel Ironie dahinter, bei Rent a Jew natürlich, ja. Und ich weiß nicht, ob die Ironie, beziehungsweise dieser Funke immer rüberspringt dann bei den Jugendlichen. Und wenn es... hier. Ja, naja, und ich meine, die Frage ist, wie bereitet man das auf? Ich sehe dem tatsächlich, ich persönlich stehe dem sehr kritisch gegenüber, auf jeden Fall, weil diese Gefahr vor so Leuchtturmspädagogik, genau, das ist jetzt diese eine Person, so sind sie dann alle, genau, Entschuldigung für diese Begrifflichkeiten, aber die Gefahr, die gibt es natürlich und das ist mir vielleicht als Jugendliche auch selbst oft passiert und deshalb denke ich, naja, wenn ich mir vorstelle, jetzt entschuldigt für diese Polemik, genau, ich stelle mir vor, alle Juden haben eine große Nase und ich lerne jetzt 10 Juden kennen und die haben alle eine große Nase. Also wenn sich das sozusagen bestätigt am Ende, also was hat mir dann genau geholfen in diesem Kontext ganz konkret? Und ist es tatsächlich die Begegnung mit dem anderen, die Selbstreflexion ausmacht? Vielleicht initiiert sie sie, das kann gut sein. Vielleicht ist es ein Impuls, ein Anstoß, aber... Also der Grund sollte doch eigentlich, um nach Adorno zu gehen, gar nicht sein, dass ich den anderen erstmal kennenlerne und dann ganz okay finde und dann verstehe, dass Menschenhass eigentlich uncool ist oder sowas, ne? Oder dass Vorurteile nicht okay sind. Es bräuchte eigentlich einen anderen Weg, sozusagen emanzipatorischen, empowernden, wo es mehr um mich selbst geht und die Frage von, welche Funktion hat das eigentlich? Also warum glaubst du überhaupt daran, dass zum Beispiel... Dass Juden alle das ganze Finanzwesen kontrollieren. Also was hast du von diesem Glauben? Also wo hilft dir das weiter? Und da bin ich ja mehr bei der Person. Genau, das ist im Prinzip, wo ich sozusagen bei der Bildungsarbeit einfach das anders machen würde und nicht, arbeite selbst in der Bildungsstätte Anne Frank, bin nicht Jüdin, werde oft so gesehen, sie sind bestimmt Jüdin, weil sie so arbeiten, weil sie da arbeiten und ich erlebe das ganz oft, wie dann, dass Leute auch gar nicht erfragen und am Ende total enttäuscht sind, weil ich es doch nicht bin und dann gedacht haben, oh, jetzt habe ich endlich jemanden kennengelernt, dann denke ich mir, also das kann es ja irgendwie nicht sein, also sozusagen die Begegnung, das ist mir dann einfach ein verkürztes Verständnis dessen. Und ich sehe die Gefahren einfach nur viel zu sehr. Bei dem Beispiel, das ich vorhin erwähnt habe, ich hatte mal mit einer Schülerin ganz lange über diese Frage, die mir gesagt hat, Frau Schema, Sie haben keine Ahnung, aber Aldi und die ganzen anderen Sachen, das gehört den Juden. Und dann haben wir viel darüber gesprochen und sie hat eigentlich erwartet, dass ich Gegenargumente bringe und sage, nein, das stimmt gar nicht, Aldi gehört den Juden gar nicht. Und ich habe sie nämlich genervt und gefragt, sagen wir mal, so ist es. Was hast du davon, wenn du daran jetzt glaubst? So, und was bringt dir sozusagen genau diese Erkenntnis, dass auch alle Einkaufszentren in Frankfurt Juden und Jüdinnen gehören. Also und damit hat sie im Prinzip, ich habe sie nicht entlarvt in einer Stunde, das nicht, aber es wurde immer deutlicher, es geht ganz stark um die eigene, um die Nichtfähigkeit weiterzukommen oder um zu sagen, naja, ich sozusagen mit, ich Muslima komme eh nicht viel weiter zum Beispiel. Also es war eine Muslimin, die gesagt hat, meine nicht Inkompetenz, sondern sozusagen, ich werde nicht viel weiterkommen, weil es andere gibt, die das machen und es bringt gar nichts, also sozusagen dieser Kampf in der Schule etc. Jetzt etwas verkürzt dargestellt. Genau, ich hoffe, das war... Ja, gerne. Okay, ein bisschen rückwärts jetzt auf die Fragen ein. Also, genau, wie soll man mit dem islamischen Antisemitismus umgehen? Tatsächlich, ich finde nicht, dass es übrigens leichter ist, zu sagen, wo das Problem ist. Ich finde, es ist auch nicht leicht zu erklären, wo genau das Problem ist im Sprechen über den muslimischen Antisemitismus. Ich finde, beides ist eine Herausforderung. Und wie wir das ganz konkret machen, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Einige habe ich jetzt auch gerade gegeben. Also muss ich über Antisemitismus reden, wenn es darum geht, den Antisemitismus zu dekonstruieren? Erstmal ja, das stimmt, aber nicht immer. Also wenn ich mit Jugendlichen arbeite und 3 Tage Zeit habe und es geht um Antisemitismus, werde ich nicht am ersten Tag anfangen, über Antisemitismus zu sprechen, sondern es wird ganz viel darum gehen, also wo verorte ich mich eigentlich, was brauche ich für ein Zusammenleben? Das sind jetzt alles diese kitschigen pädagogischen Fragen, aber das ist sozusagen erstmal der Zugang zu den Jugendlichen, um darüber zu sprechen. Und Antisemitismus... wenn es ganz konkret darum geht, ich habe mit vielen muslimischen Gruppen gearbeitet, wo es auch darum ging und wir hatten nur einen Tag Zeit. Wir haben an dem Tag beispielsweise angefangen, über ihre eigenen Erfahrungen, das waren alles Geflüchtete aus Afghanistan, gesprochen. Also wie ist es sozusagen hier in Deutschland anzukommen? Welche Herausforderungen haben Sie? Wie erleben Sie auch den Umgang mit anderen Menschen? Haben sehr viel von Rassismus gesprochen und was Ihnen hier begegnet. Und wir sind dann irgendwann sozusagen weitergekommen zu dem Thema Antisemitismus und dort haben sich viele antisemitische Verschwörungstheorien ganz wunderbar geäußert. Und hier eben... wir im Prinzip mit diesen Vorurteilen gearbeitet haben und zum Teil auch Argumentationstraining gemacht haben mit weiteren Trainerinnen und Trainern und also sukzessiv. Also wir haben nicht in den 4 Stunden erreicht, dass sie ihre antisemitischen Vorurteile irgendwie ablegen, aber zumindest haben wir sie problematisiert und ich denke, da sind wir in einem Gespräch ganz gut weitergekommen. Eine Sache, worauf ich immer sehr stark achte, ist, wenn wir mit muslimischen Gruppen zum Beispiel arbeiten zum Thema Antisemitismus, dass das auch Trainerinnen und Trainer sind, die es vielleicht selbst einen muslimischen Background haben. Ich habe erlebt, dass das ganz hilfreich ist, weil da eine sowas wie eine Identifizierung in diesem Moment stattfindet und sich die Jugendlichen tatsächlich manchmal etwas offener äußern. Das ist etwas essentialistisch, so zu argumentieren, aber das funktioniert ja auch in Bezug auf, weiß ich nicht, andere Kontexte, also wenn Frauen mit jungen Mädchen arbeiten und so weiter und so fort, ist das eine Empfehlung, die ich immer mitgeben würde. Und darauf achten wir auch sehr stark. Also wer spricht eigentlich mit wem? Also welche Sprecherposition ist da eigentlich? Ist es sozusagen schon wieder die weiße Lehrerin, die die Dominanzgesellschaft für mich repräsentiert und vor der ich vielleicht nicht so viel zugeben möchte oder mit der ich nicht sozusagen einen bestimmten Bezug herstellen kann, weil sie ja nicht weiß, wie es ist, ne, sozusagen. Also es geht ja ganz oft, wenn man über muslimischen Antisemitismus spricht, geht es um die eigene Opferrolle als Muslim oder als Muslima. Und wie kann das verhindert werden? Ne? Wie kann ich nicht plötzlich wieder über die Rassismuserfahrungen von den Jugendlichen sprechen, sondern beim Thema bleiben? Und das ist ein Element, was ich ganz hilfreich finde dagegen. Ich verstehe nicht, was islamischer Rassismus ist als Begriff, aber ich kann mir vorstellen, was Sie meinen. Den ich erstmal nicht so nennen würde, wenn es darum geht, dass Menschen, die Migrationshintergrund haben oder muslimisch sind, nationalistische Denkweisen haben oder wie auch immer, dann würde ich sagen, ja, die gibt es. Also weil ich weiß nicht, ob Sie jetzt nur gefragt haben, wie wir damit umgehen oder ob es das gibt oder nicht. Das habe ich nicht thematisiert, weil es zumindest nicht etwas ist, was ich begrifflich so fassen würde. Also natürlich gibt es rechtsextreme nationalistische Einstellungen auch bei Migrantinnen und Migranten erstmal. Aber islamischer Rassismus ist etwas, was ich nicht so ganz begreifen kann, weil es sozusagen islamisch legitimiert werden oder begründet werden müsste. Ich hoffe, das kann erstmal so stehen bleiben. Genau, Rassismus als eine normale Reaktion, haben Sie jetzt noch gerade gesagt. Das muss ich ganz stark natürlich verneinen. Rassismus ist keine normale Reaktion. Das kann es nicht sein, um Gottes Willen. Also ich würde niemals Antisemitismus oder Rassismus irgendwie legitimieren als normal sehen wollen, weil das menschenverachtende Ideologien sind, die Hass verbreiten. Und was normal sein kann, ist eine Unsicherheit, ein Unbehagen, dass ich vielleicht bekomme, wenn ich in meiner Stadt, in meinem Dorf lebe und das Gefühl habe, ich kenne hier viele nicht mehr. Das kann jedem Menschen passieren, überall, egal auf der Welt, wo. Und Rassismus, also ist die Frage, wie sich das dann äußert. Wie äußere ich mein Unbehagen, wie äußere ich meine Unsicherheit? Von mir aus gehe ich auch erstmal mit auf eine Demo, wo ich das Gefühl habe, die denken alle genauso wie ich. Aber ich finde, das ist tatsächlich sehr unmündig, bei dieser Gruppe dann zu bleiben und nicht weiterzukommen und darüber nachzudenken, okay, wann wird das hier menschenverachtend, wann geht es darum, bestimmte Gruppen zu diffamieren und sie auszugrenzen und wann geht es darum, diesen Menschen auch Teilhabe zu verweigern. Weil niemand hat aufgrund des Geburtsrechts irgendwelche mehr Rechte, in irgendeinem Ort zu sein als andere. Erstmal so.
Okay, dass ich viele nicht mehr kenne und mich unwohl fühle, ist mir bei meinem Umzug nach Leipzig auch passiert. Inzwischen kenne ich die Leute und die kennen mich. Und okay, das ist dann das normale Zusammenleben, was dann sich organisiert. Gut, okay, weitere Fragen. Sie hatten schon mal eine Frage.
Nein, die Frage ist nicht beantwortet. Ich habe gesagt, die Religion, die herrschende Klasse, ist ja
Es ist ein Klassenkampf, genau, ja, ja.
Klassenkampf, das haben Sie gesagt, wäre tendenziell antisemitisch. Der Zusammenhang ist nämlich verständlich.
Der Kampf gegen die herrschende Klasse ist also, da muss man nur Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Lenin lesen, da geht es immer um den Kampf gegen die da oben und gegen die herrschende Klasse. Und was das mit Antisemitismus per se zu tun hat, das erschließt sich mir jedenfalls nicht.
Ja, per se natürlich nicht, das ist tatsächlich ein eigenes Thema und ein eigener Vortrag, aber ich werde es nur ganz kurz beantworten, sonst dauert es zu lange. Aber dass Antisemitismus innerhalb der Linken sich eben genauso äußert, in einer verkürzten Kapitalismuskritik, in einer verkürzten Globalisierungskritik zu sagen, also das ist etwas, das ist sehr weit verbreitet. Ich denke, das wissen Sie auch ganz gut, wenn Sie jetzt auch Marx und Lenin zum Beispiel zitieren, zu sagen, dass die Vorstellung darüber, dass alles kontrolliert wird, dass Kapitalismus sozusagen das Übel der Welt ist, ist ein Narrativ, das sehr weit verbreitet ist innerhalb insbesondere der linken Vorstellung. Und ich habe nicht gesagt, dass das per se so ist, das stand tatsächlich darunter, aber die Rebellion gegen die vermeintliche, zumindest also die Idee, dass es eine herrschende Klasse gibt, die über alles entscheidet und alles kontrolliert, ist erstmal ein antisemitisches Stereotyp. Das heißt nicht, dass irgendwie der Arbeitskampf per se oder der Klassenkampf per se antisemitisch ist. Das ist damit nicht gemeint. Aber nur sozusagen verbunden mit dieser also Leidenschaft, leidenschaftliche Weltkriegung, hat Jean-Paul Sartre gesagt. Also wenn man damit, also eine leidenschaftliche Welterklärung funktioniert nur in einem Kollektiv und ich tue mich in einem Kollektiv zusammen mit anderen Personen und kämpfe gegen die Unsichtbaren, die verantwortlich sind für alles Übel und ich sozusagen damit meine eigene Ohnmacht auch nur reproduziere. Das ist für mich ein Antisemit, also da kommt es für mich zusammen, oder zumindest spreche ich da von einem antisemitischen Stereotyp und Vorurteil, aber nicht per se. Also, ja.
Okay, noch zwei Fragen mindestens.
Hallo. Ich habe eine Frage konkret bezogen auf die Arbeit mit Jugendlichen. Mhm. Wenn man das jetzt so runterbricht, könnte man ja auch sagen, dass man eben sich sehr konzentriert auf die Dinge, die Sie gesagt haben, wie Selbstreflexion, Selbstbestimmung, Sensibilisierung, also auch vor allen Dingen soziale Kompetenzen, also dass man sich darauf konzentriert. Und ich frage mich, wie man das umsetzen kann, weil ich halt zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht habe, dass halt so kurze Projekttage sehr viel aufwühlen, aber ganz wenig halt greifen können. Und da ja, komme ich immer wieder an den Punkt, wie man das halt besser umsetzen könnte.
Ja, hallo. Wenn ich jetzt in meinen Bekanntenkreis gucke, dann muss ich sagen, dass ich mit Antisemitismus nicht so wirklich Erfahrung habe. Also besser gesagt, dass keiner meiner Bekannten eigentlich Antisemit ist, jemals irgendwie jüdische Behauptungen gemacht hat. Und sie hatten ja gesagt, dass die antisemitistische Aufklärung hier nicht so ganz gut läuft. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie steht es denn um den Antisemitismus im internationalen Kontext? Also wie sieht es im Ausland aus? Ist es international antisemitischer oder ist es hier doch problematischer als in manch anderen Land? Mhm. Ja.
Okay. Noch zwei Antworten.
Da gibt es noch eine Frage.
Hab ich nicht gesehen.
Ach so, ja.
Ich hab meine Brille nicht auf.
Okay. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe gegen Ende auch noch mal eine Frage, gerade jetzt so am Anfangs zu den ersten zwei Fragen, die mich schon auch ein bisschen haben stutzen lassen, möchte ich irgendwie ganz gerne noch mal eine Frage stellen, die sich so auf jüdische Selbstbestimmung auch im Endeffekt irgendwie fokussieren kann. Also ne, gerade das auch, was Max Czollek ja auch am Ende von Desintegriert euch irgendwie schreibt, hey, Desintegration kann auch bedeuten, dass Juden und Jüdinnen nicht nur immer die Rolle einnehmen in einem deutschen Kontext von wir sind dafür da, euer Shoah-Problem irgendwie zu bewältigen. Ja. Und mich würde im Zuge dessen interessieren, inwieweit Sie auch mit rein jüdischen Gruppen zum Beispiel politische Bildungsarbeit machen und was Sie da so wahrnehmen.
Mhm. Okay, jetzt.
Ja, ich mache es auch wieder rückwärts. Ja, danke nochmal für die Frage. Was soll ich jetzt sagen? Also wir arbeiten auch mit jüdischen Gruppen zusammen, tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das, was Max Czollek ganz wunderbar formuliert, also er sagt ja auch, Juden in Deutschland sind eigentlich nur für drei Themen zu haben, für Antisemitismus, für die Shoah und für Israel. Sehr zugespitzt, sehr polemisch gemacht, aber eigentlich trifft es sehr gut das, was wir in der Arbeit mit diesen Jugendlichen auch immer wieder hören. Es geht immer und immer wieder um die Shoah und es geht um Israel. Das sind sozusagen die zwei Hauptthemen, die da immer wieder vorkommen. Und das auch, was übrigens für viele Jugendliche übrigens wichtig, für Jugendliche der Grund ist, dass sie eher es bevorzugen, innerhalb der jüdischen Community unterwegs zu sein, weil sie keine Lust haben, immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert zu werden. Und das finde ich, und das höre ich immer noch und immer wieder, also da würde ich jetzt nicht sagen, es ist eine Zunahme sozusagen, die ich da wahrnehme in Bezug auf diese Positionierung, aber das finde ich wirklich ein bisschen bitter und es bestätigt eigentlich nur genau das, zu sagen, Erinnerungskultur funktioniert eigentlich nicht ganz gut, beziehungsweise wenn, dann nur total verkürzt. Auch so Formulierungen wie, aber das ist dann in der Arbeit mit Erwachsenen, liebe Bürgerinnen und Bürger und liebe jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also all diese Formulierungen, wo immer klar ist, ja, Juden und Jüdinnen sind, das hat Klaus Holz ganz schön formuliert, gehören nicht zum Wir, aber auch nicht, sind auch nicht die anderen, also die rassistischen, die rassifizierten anderen, sondern sind immer die Dritten noch. Also das sind sozusagen die Dritten, die eigene Identitätsbildung nochmal stören. Das vielleicht nur so ganz kurz zu dieser Frage, wobei da noch ganz viel zu sagen wäre. Wie es international ist mit, das sage ich jetzt einfach nur ganz kurz, vielleicht schauen Sie einfach nochmal auf viele Statistiken von der Anti-Defamation League, von der ADL, die zumindest festgestellt hat, in den arabischen Staaten ist der Antisemitismus sehr stark bezogen auf Israel, sehr weit verbreitet. Und in Deutschland tatsächlich nochmal, ja, Sonderrolle Deutschland, tatsächlich gibt es die. Ja, und was, also wie sich Deutschland hat eine Form von Antisemitismus, die es nirgendwo anders genauso gibt, und zwar den sekundären Antisemitismus, nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, nach 45 zu sagen, der Schuldabwehr-Antisemitismus, so wird er auch genannt. Wir möchten nicht mehr drüber reden, oder es gibt eine Täter-Opfer-Umkehr. Wir sind inzwischen die Opfer, weil wir die ganze Zeit daran erinnert werden, was wir eigentlich hier getan haben. Sehr weit verbreitet. Und übrigens, ich würde nochmal auf die Umgebung schauen, die Sie gerade beschrieben haben, die noch nie was Antisemitisches gesagt hat. Das ist ja genau der Punkt. Also was ist schon antisemitisch? Muss man tatsächlich hetzen, muss man Hass formulieren als ich finde die anderen nicht gut, um zu erkennen, dass das irgendwie antisemitisch ist oder rassistisch? Deshalb eben dieses Video auch nochmal. Also ich müsste also da nochmal prüfen und gucken, Formulierungen wie, ich kann das nicht mehr hören, das war bei mir in der 7. Klasse zum ersten Mal, dass meine Mitschülerin gesagt hat, oh, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, da waren wir gerade 13, ich habe gedacht, wie oft muss man denn schon darüber geredet haben, dass man nicht mehr darüber reden will, über den Holocaust oder über die Shoah. Also da, genau da beginnt es, also sozusagen zu sagen, wir haben genug erinnert und es läuft doch eigentlich schon ganz gut alles. Ich würde dieselben Aussagen von den Menschen um sie nochmal, die würde ich nochmal prüfen. Und die Statistiken, wie gesagt, also weit verbreitet, überall auf der Welt auf jeden Fall. Und der Antisemitismus funktioniert tatsächlich auch ohne die Existenz von Juden und Jüdinnen. Japan wird oft als Beispiel genommen. Es gibt sehr wenige Menschen, die in Japan leben, aber die Protokolle des Weisen Zion sind dort sehr beliebt. Also das ist ganz interessant. Es geht gar nicht um die Präsenz von Juden und Jüdinnen selbst. Wie das in der Bildungsarbeit funktionieren kann, dazu kann ich nur sagen, ich finde vor allem langfristige Projekte super, wo ich mehr als einmal mit einer Gruppe zusammenkommen kann. Ich habe auch die Herausforderung, wenn es nur einen Tag gibt, wie kann ich das irgendwie hinkriegen? Das wäre jetzt zu verkürzt zu sagen, das kann man so und so machen. Es gibt kein Rezept dafür auf jeden Fall. Wichtig aber für unsere Bildungsarbeit ist immer mit einem positiven Ein- und Ausstieg Dinge zu beenden und zu machen und den Einstieg immer über die Person selbst zu kreieren. Also immer bei der Person auch selbst zu bleiben. Das ist leichter gesagt als getan, aber oft beginnt es tatsächlich mit direkt dem Fach, heute geht es um Rassismus, heute geht es um Diskriminierung, darüber reden wir jetzt heute, sondern vielmehr bei den Jugendlichen zu bleiben, also so sehr, sehr stark dialogisch auch zu sein, viel Raum für Diskussionen auch zu lassen und ja, bestimmte Dinge zu kombinieren. Das kann ja so eine Kombination sein aus einer Begegnung und einem Besuch von der Gedenkstätte, aber eben, es muss eben mehr sein als nur eben das. Genau.